Gnade sei mit euch von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt. Amen. Wir hören heute Morgen auf das alttestamentliche Wort dieses Sonntags. Es steht bei Jesaja im 49. Kapitel. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Herr, und nun brauchen wir dich zum Rechten reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, ein sehr seelsorgerliches Wort heute Morgen und zugleich ein Text, der mich jedes Mal irgendwie neu fasziniert. Eine Bewegung durchzieht ihn, ein ganz weiter Horizont tut sich auf, wenn der Sprecher dieser Verse ganz, ganz weit nach vorn blickt und ruft, bis an die Enden der Erde soll es reichen, sein Gottes Heil. Schon das Alte Testament weiß also etwas von dem, was die Christenheit später bis heute mit dem Stichwort Mission bezeichnet. Mission ist, recht verstanden natürlich, es gab und gibt leider auch eine schlechte christliche Mission, nämlich da, wo man mit der Angstkeule drohte und droht. Und wir dürfen hier auch nicht die Schreckensgeschichte christlicher Zwangsmissionen und Zwangsbekehrungen unterschlagen. Aber Mission, recht verstanden, ist nichts anderes als die Bewegung der Liebe Gottes zu uns, seinen Menschen hin. Mission, das ist der unerhörte Auftrag und die unaufhörliche Einladung, die der auferstandene Christus später seinen Jüngern, seiner Gemeinde weitergeben wird. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Indem er so redet, nimmt er den Schluss unserer heutigen Verse ganz bewusst und gezielt auf. Missionarische Bewegung also schon im Alten Testament. Und wenn in unserem Text heute Morgen eine Absicht sichtbar wird, wenn er ein Ziel hat, dann dieses, er will uns hier in Holsterhausen wieder neu hineinziehen in diese Bewegung der Mission. Er will uns wieder neu aufschließen und sensibel machen für die Absicht Gottes, allen Menschen sein Heil anzubieten, ihnen die Gemeinschaft mit ihm das Leben zuzusprechen, das ewig lebenswerte Leben in seiner Gotteskraft, das hier schon beginnen darf und das selbst der Tod nicht beenden kann. Wie er das bewerkstelligt, davon gleich genaueres. Zunächst aber ein Blick auf die unverwechselbare Eigenheit und Einmaligkeit unserer Verse. Sie gehören zu dem Kostbarsten, was in der Bibel steht. Sie bilden eines der vier sogenannten Gottesknechtslieder aus dem zweiten Teil des Prophetenbuches Jesaja. Nicht nur literarisch, auch theologisch sind diese Lieder von einer einzigartigen Würde. Und das bekannteste dieser Gottesknechtslieder kennen wir vom Karfreitag her. Im 53. Kapitel steht es und beschreibt das stellvertretende Leiden dieses Gottesknechtes. Wir erinnern uns, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir wissen zwar bis heute nicht genau, wen die alttestamentlichen Glaubenszeugen bei diesem Gottesknecht vor Augen hatten. Hier ist in der Forschung immer noch tastendes Suchen angesagt. Eines aber ist doch ganz, ganz deutlich. An kaum einer anderen Stelle in unserer Bibel kommt das Alte Testament dem Neuen so nahe wie in eben diesen Gottesknechtsliedern. An keiner anderen Stelle treten die Umrisse des neutestamentlichen Christus so deutlich hervor wie hier. Hat dieser doch selber das Geheimnis seiner Person, seine Gottessohnschaft und den Grund seines Kommens und Wirkens immerfort gerade mit Hilfe dieser Gottesknechtslieder erklärt, gedeutet und umschrieben. Und so erweisen sich diese Lieder des Jesaja-Buchs im tiefsten geradezu als weit geöffnete Fenster aus dem Alten Testament hinein in das Neue. Darum dürfen wir mit Fug und Recht fragen, was denn dieses alte Lied uns heutigen, der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi, über die Bewegung Gottes hin zu seinen Menschen, Mission genannt, sagen möchte. Es zeigt Grundlinien auf, was man heute eine missionarische oder missionierende Gemeinde nennt. Erfahrungen werden weitergegeben, die viele vor uns schon gemacht haben, und gerade hier in Holsterhausen werden sie zuhauf gemacht worden sein. Erfahrungen, aus denen wir lernen und Mut gewinnen können für unser eigenes Reden und Handeln heute, für Zeugnis und Dienst in der Gegenwart, sowohl ganz persönlich als auch als Gemeinde. Das allererste, was wir nun dabei erkennen dürfen, vielleicht auch erkennen müssen, ist die Tatsache, Gott will seine Mission auf dieser Welt nicht mit Menschen bewerkstelligen, die sich selbst berufen fühlen, seine Sache in ihre eigenen Hände zu nehmen, sondern er beruft Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Darum betonen unsere Verse überdeutlich, Gott beruft Menschen in seinen Dienst und in die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und das, liebe Gemeinde, gehört zu den Grunderfahrungen, zum Elementarsten, was Christsein in dieser Welt bedeutet und ausmacht. Nicht wir Menschen entscheiden uns für Gott. Er hat sich längst für uns entschieden. Gottes Rufen geht jeder menschlichen Willensentscheidung voraus und macht sie überhaupt erst möglich. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß meiner Mutter war. Gottes Volk. Die Kirche ist die Schar derer, die Gott berufen hat. Es gibt kein Gottesvolk, keine Kirche, kein Christenleben ohne diesen Ruf. Folge mir nach. Jeder Dienst von Christenmenschen lebt davon, dass er auf Gottes Ruf hin erfolgt ist, mit dem er zuerst uns Menschen anspricht und an seine Seite stellt. Das muss nicht spektakulär geschehen oder geschehen sein. Oft geschieht ein solcher Ruf durch Hinweise, Einladungen, Bitten anderer Menschen oder auch durch deren Lebensstil, der ansteckend wirkt. Denken wir jetzt ruhig einmal dankbar an die Menschen, die uns das Evangelium lieb und wert gemacht haben, weil Gott sie an uns gewiesen hat. Es ist wirklich so, ob ich Pfarrer bin oder Presbyteriumsmitglied, ob ich in der Frauen-, Männer-, Kinder- oder Jugendarbeit tätig bin, ob ich im Posaunenchor blase oder im Kirchenchor singe, ob ich noch jung bin oder schon älter, ob ich das Wort ergreife oder meinen Dienst am liebsten in der Stille tue. Im Tiefsten kommt es nicht auf irgendein geartetes Agilsein an, sondern darauf, ob mein Tun oder meine Präsenz hier aus diesem Ruf heraus geschieht. Man redet ja deshalb auch ganz richtig von der Berufung zum Christsein, deren Folge dann in einem Drang besteht, den niemand selber autogen produzieren kann. In dem Drang nämlich Menschen Seien sie nun 3, 5, 15, 60 oder 80 Jahre alt, die Botschaft von Jesus Christus lieb zu machen, zu bezeugen, welch hohen Wert wir Menschen bei unserem Gott haben, mit welcher Leidenschaft er für uns ringt und um uns ringt, wie unendlich geliebt und wie bedingungslos wir in Christus von ihm angenommen und bejahte Menschen sind. Der Apostel Paulus spricht an dieser Stelle später von einem inneren Muss. Und Johann Sebastian Bach springt ihm noch Jahrhunderte später bei, wenn er in einer seiner schönsten Kantaten den ersten Satz formuliert: Ein Christenleben soll mit Herz und Mund und Tat und Leben von Christo Zeugnis geben. Keine Angst. Zu dieser Berufung kommt nun sofort auch die Ausrüstung. Gott lässt uns nicht allein. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht und mich zum spitzen Pfeil gemacht, heißt es in unserem Text. Wiederum also beginnt der Satz nicht bei uns, sondern bei dem, was Gott uns vorgibt. Er hat gemacht. Wir sind als Mitarbeiter Gottes mit unseren Begabungen von Gottes Gaben abhängig. Und damit ist gesagt, unsere Worte ebenso wie all unsere Aktionen haben nur Kraft, haben nur Vollmacht, wenn Gottes Geist sie beglaubigt. Das lässt uns bei allem, was wir reden und tun, abhängig bleiben von dem, der uns zum Dienst berufen und die Aufträge gegeben hat. Das heißt aber eben auch, jeder und jede von uns hat Gaben und Begabungen, von denen Gott erwartet, dass wir sie für ihn und für seine Sache einbringen. Unsere Gaben und Begabungen werden später im Neuen Testament Charismen genannt. Jeder Christenmensch, also ein Charismatiker, konnte Paulus daher rufen. Und Roger Schütz, der Gründervater von Taizé, sagte später schlichter, wenn er betont, jeder habe so viele Gaben, dass er andere auf Gott durch Worte oder Taten aufmerksam machen kann und sich in seiner jeweiligen Heimatgemeinde einbringen könne. Tun wir es, denn an dieser Stelle liegt vieles unter uns noch brach. Zur Berufung eines Christen zur Mitarbeit und zu seiner Ausrüstung tritt wie selbstverständlich auch noch die Zusage der Begleitung. Wie gesagt, Gott lässt niemanden allein. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt, in seinem Köcher hat er mich verwahrt. Gott will uns also in keinem Fall als Einzelkämpfer, auch die Pastoren nicht. Gott will nicht, dass seine Freundinnen und Freunde in der Gemeinde ihre Arbeit als Solisten oder autokratisch tun. Seine Hand, er selbst, will bei uns sein und mit uns gehen. In seinem Köcher verwahrt, also in seiner Gemeinde geborgen, hineingestellt in die Schar derer, die mit Jesus Christus und für ihn überall in der Welt unterwegs sind. Das ist die Zusage, die auch uns, die auch euch hier in Holsterhausen gilt. Aber, so fragen bestimmt schon einige im Stillen, sind das nicht alles nur Worte? Ist der Dienst für Gott und Christus nicht im tiefsten vergeblich? Die Antwort lautet ja. Jeder Mensch, der irgendwie mit Ernst Christ sein will, wird diese Erfahrung der Vergeblichkeit machen. Ja, wie wir sehen werden, sogar machen müssen. Wir kennen das. Mann oder Frau bezeugt den Glauben im Reden oder im Tun, aber nichts davon kommt beim Gegenüber an. Man klopft an die Tür von Menschenherzen, aber die Tür bleibt zu. Man arbeitet und agiert, aber es bewegt sich wenig bis nichts. Man lädt ein, aber vergeblich. Gewiss, in unseren Gemeinden erfahren wir heute, jedenfalls noch heute, kaum massive oder feindselige Ablehnungen. Man begegnet uns freundlich, doch deutlich distanziert von Kirche und von ihren Angeboten. Gott, Gemeinde, Kirche, Glaube haben in der sogenannten Lebensplanung, so lautet das Zauberwort, ja heute kaum einen Ort. Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. So schon der Gottesknecht vor 2,5 Jahrtausenden. Liebe Freundinnen und Freunde, und diese Anfechtung begleitet jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter bis heute wie ein Schatten. Das liegt nämlich in der Natur der Sache. Denn es ist allemal der gleiche Schatten, der schon auf dem Weg des Gottesknechtes lag und in noch stärkerem Maße im Neuen Testament auf dem Weg Jesu des Gottessohnes. Es ist nämlich der Schatten des Kreuzes. Denken wir noch einmal an Paulus. Immer wieder hat er darauf hingewiesen, das Evangelium wird uns nicht aus unseren Händen gerissen. Denn jemand, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, gibt sein Leben aus seiner Hand, legt es in seine Christi Hände. Damit aber verändern sich die Prioritäten in einem Menschenleben im Sinne Christi. Da bin nicht mehr ich mein Lebensmittelpunkt, sondern er. Und unter der Regie Jesu, in seinem Reich und Machtbereich, geht es allemal anders zu, als in der Wohlfühloase eines Wellness-Hotels. Weil Jesus seinen Jüngern genau an dieser Stelle reinen Wein einschenkte, hat er ihnen gesagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und trage es mir nach. Das Kreuz des Nicht-Beachtet-Werdens etwa, das Kreuz des Nicht-Verstanden-Werdens, und das scheinbarer Vergeblichkeit. Wer dorthin schaut, dem will sie wie Schuppen von den Augen fallen, die Wahrheit, wie der Herr, so der Knecht. Da wird uns klar, der Weg der Gottesbotschaft des Evangeliums durch die Welt war von Anfang an niemals der Weg der Triumphe allein und ist es bis heute nicht. Er ist darum auch nicht immerfort ein Weg ständigen Wachsens, wie es heute nicht wenige behaupten. Diese Erfahrung, denke ich, haben wohl beinahe alle gemacht, die Feuer und Flamme für Gott und Jesus Christus waren, sind und es bleiben wollen. Es ist darum seelsorgerlich nötig, gerade auf diese Erfahrung hinzuweisen, um einem geistlichen Abkippen begeisterter Glaubensjüngster vorzubeugen, wenn deren erste Liebe vergeht und sich erste Enttäuschungen im Glaubensleben breitmachen. Leute, die sich für Christus begeistern lassen, sollten schon wissen, in einer Zeit wie der unseren, in der ständig einseitig auf Wachstum gesetzt wird, in der man sich meist nur nach der Effektivität einer Sache orientiert, ist der Weg des Glaubens ein oft harter und auch steiniger Weg. Also nicht wundern, wenn die Erfahrung dessen, der in unseren Versen Gottesknecht genannt wird, bis heute lebendig ist, die vergeblich lautet, auf Neudeutsch frustriert. Wie geht er, dieser Gottesknecht des Alten Testaments, aber mit diesen Frustrationsgefühlen um? Wir können von ihm viel lernen. Denn er lässt sich von diesen Gefühlen nicht in die Resignation treiben, sondern er macht sich klar, dass er sich ja gerade eben nicht selber in diesen Dienst für Gott gedrängt hat, sondern dass Gott ihn dazu berufen hat. Darum hat auch allein er über Erfolg und Misserfolg zu befinden. Es ist ihm, diesem hier besungenen Gottesknecht, zwar so, als käme bei dem, was er tut, nichts heraus. Aber, sagt er, Mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und das meint, mein Tun wird nicht ins Recht gesetzt durch das, was ich konstatierbar und messbar erreicht habe, sondern es hat seine Legitimation bei Gott darin, dass er Ja zu mir sagt und meine Berufung nicht zurückgenommen hat. Wenn also jemand fragt, lohnt es sich denn, solch einer Kirche zu arbeiten, mit oft so kümmerlichem Erfolg, dann gibt es nur diese eine Antwort, mein Lohn ist bei meinem Gott, zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde, zu seinen Freunden zu gehören, ist mir genug. Gestatten Sie mir ein ganz persönliches Wort. Auch ich blicke ja auf ein paar Jahrzehnte des Dienstes zurück. Und da frage ich mich schon mal, was ist denn bei all deinem Tun herausgekommen? Habe ich überhaupt etwas bewegt? Und wenn ich so grübele, dann mache ich mich gern an diesem Wort fest und an dem, was erst nach Jesu Auferweckung so gesagt werden konnte. Ihr wisst, sagt Paulus, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nichts ist also vergeblich, was in seinem Dienst geschieht. Von seinem Wort gehen Wirkungen aus, die sich der Messbarkeit entziehen. Es ist gerade für eine missionarische Gemeinde wichtig, sich das immer wieder gemeinsam vor Augen zu führen, um sich im Blick auf manche Vergeblichkeiten und Enttäuschungen gegenseitig aufzurichten, durch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, durch Gespräche und durch das Gebet. Und mitten hinein in diese dunklen Gedanken dieses alten Liedes, deshalb nun dann noch ein frischer Ton, durch den müde gewordene Glaubensleute wieder in Bewegung geraten, weil sie neue Ziele vor Augen sehen. Von Inseln ist die Rede, von Völkern in der Ferne, von den Enden der Erde, die die Gottesbotschaft hören werden. Durch diese Worte und Bilder wird der Blick der Verzagten von sich weggelenkt, hin zu den Aufgaben, ja mehr noch hin zu den Verheißungen Gottes. Nicht primär und platt erfolgsorientiert sollen wir denken, sondern verheißungsorientiert, damit klar bleibe, Gottes Reich ist allemal viel größer als unsere Erfahrung. Und so finden wir denn heraus aus unserem Verzagtsein, aus dem Beklagen unserer Defizite und aus jedweder frommen Selbstbeschau, bekommen vielmehr das feste Herz, das uns dann singen lässt, drum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Und Leute, die hier mitsingen können, die geben sich nicht allein nur mit ihren gemeindlichen Binnenkontakten zufrieden, sondern lassen sich immer wieder senden, hinein in ihre alltägliche Umgebung, dahin, wo ihr Mund und ihre Hand und alles, was zu ihrem Leben gehört, Zeugnis gibt von dem Herrn, der sie berufen hat und sendet, und gehören so zu den Enden der Erde, die von Gottes Evangelium und seiner Mission schon erreicht sind, wie es das alte Lied verhieß. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.